Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Dass man Hunde anleint, das ist, glaube ich, klar. Das kennen wir, ja, hat jeder schon gesehen. Aber Katzen? An der Leine? Ja. Das wollen zwei Juristen aus den Niederlanden und die berufen sich dabei auf geltendes EU-Recht. Katzen würden kleinere Tierarten, also auch Vögel, massiv bedrohen. Schätzungsweise 200 Millionen Vögel pro Jahr in Deutschland sollen von Katzen also so gekascht und dann aufgefressen werden. Lars Lachmann, Vogelexperte vom Naturschutzbund, der hält diese Zahl allerdings doch für etwas unrealistisch.
Diese 200 Millionen sind extrem unwahrscheinlich, denn es gibt in Deutschland überhaupt nach der Brutzeit inklusive Jungvögel nur etwa 500 Millionen Vögel. Da müssten jedes Jahr die Hälfte davon von Katzen gefressen werden.
Hauskatzen und der Artenschutz, das gucken wir uns nochmal genauer an im frischen Podcast vom Update, heute am 2. Dezember. Ein weiteres Thema, um das wir uns heute kümmern, der Rücktritt des Ministerpräsidenten von Malta. Offenbar ist der Druck auf ihn zu groß geworden, 2 Jahre nach dem Mord an einer Journalistin, die eben zu Korruption in Malta recherchiert hat und deshalb ermordet worden ist.
Viele Leute auf Malta sagen, und auch ich sage das, auch der Premierminister muss endlich verhört werden.
Das ist Tim Rhön, der recherchiert seit 2 Jahren zu diesem Mord und er wird uns in dieser halben Stunde erklären, warum eben der Druck auf den Ministerpräsidenten jetzt nochmal so gestiegen ist. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Seit 2 Jahren beschäftigt dieser Mord dieses Land. Es geht um den Mord an Daphne Galizia, einer Journalistin in Malta. Die hat recherchiert zur Korruption in der Politik ihres Landes. Und offenbar hat das auf einige Leute so bedrohlich gewirkt, dass Daphne Galizia im Oktober 2017 mit einer Autobombe getötet worden ist. Wer hinter diesem Anschlag steckt, das ist bis heute nicht endgültig geklärt. Aber es gibt offenbar Verbindungen in die Politik. Und der Premierminister von Malta, Joseph Muscat, der hat jetzt reagiert, offenbar dem Druck auch nicht mehr länger standgehalten. Er hat nämlich seinen Rücktritt angekündigt für den kommenden Januar. Tim Rhön recherchiert seit 2 Jahren zu diesem Fall, hat auch eine Doku darüber gedreht. Tim, wieso kommt diese Rücktrittsankündigung jetzt? Was war der Auslöser?
Also in den letzten 2 Wochen hat sich die Situation auf Malta tatsächlich extrem zugespitzt. Es ist mit einer Festnahme losgegangen eines Mannes, der als Mittelmann bei dem Mord mitgewirkt haben soll. Und er hat ausgepackt über verschiedene andere mächtige Personen auf Malta, die zu den Hintermännern gehören sollen. Daraus sind landesweite Proteste entstanden, in Valletta fast täglich. Und der Druck, dem war dann eben der Premierminister nicht mehr gewachsen.
Die Journalistin hat ja eben recherchiert zu dieser Korruption in der maltesischen Politik. Wie weitreichend, wie groß ist dieses Problem denn?
Also das Besondere und auch das tatsächlich das Erschreckende an dieser Situation jetzt ist, dass man sagen kann, Daphne Caruana Galizia eben mit all dem, was sie geschrieben hat, recht hatte. Sie hatte gesagt, dass die Regierung korrupt ist. Sie hatte verschiedene Skandale aufgedeckt, aber ihr haben viele Menschen einfach nicht zugehört und sie als Lügnerin abgestempelt. Jetzt kommt heraus, das haben Recherchen von anderen Journalisten gezeigt, das zeigen jetzt die Enthüllung der letzten Tage. Es war tatsächlich so, wie sie gesagt hat. Das ist das Schlimme, weil wenn man etwas unternommen hätte, wenn man reagiert hätte auf ihre Enthüllungen, dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht ermordet worden.
Und Korruption bedeutet dann genau was im Fall von Malta? Was ist korrupt?
Also im Fall von Malta gibt es verschiedene Dinge. Sie verkaufen die maltesische Staatsbürgerschaft und hohe Regierungsbeamte wollten sich im Gegenzug Schmiergelder in die Tasche stecken, also Teile dieser Gelder, die für die Staatsbürgerschaft bezahlt werden sollten. Dann gibt es einen sehr dubiosen Energiedeal mit Aserbaidschan, wo Schmiergelder fließen sollten. Es gibt Briefkastenfirmen im Ausland, über die sich Regierungsbeamte bereichern sollten. Es gibt eine Vielzahl an Aspekten, die Korruption hier zeigt.
Dann lass uns noch mal gucken auf die Aufklärung des Mordes eben an Daphne Galizia. Wie weit ist man denn da überhaupt? Also gibt es da neue Erkenntnisse?
Man ist so weit wie nie zuvor, das in jedem Fall. Es gab 3 Männer, die die Tat ausgeführt haben. Die wurden schon vor knapp 2 Jahren festgenommen. Nie war klar, nie wusste man, wer steckte aber dahinter, wer hat den Auftrag gegeben. Und nun soll einer ermittelt worden sein, das ist Jürgen Fennech, ein schwer reicher, sehr mächtiger Geschäftsmann aus Malta. Dem wurden die Vorwürfe auch offiziell unterbreitet. Auf Malta ist es so ein bisschen anders mit dem Justizsystem, er ist im Gefängnis. Aber die Frage ist immer noch, oder gab es jemanden, der noch näher an Joseph Muscat, an dem Premierminister war? Diese Frage ist noch nicht geklärt. Und viele Leute auf Malta sagen, und auch ich sage das, auch der Premierminister muss endlich verhört werden.
Was ist denn eigentlich dein Eindruck? Wie kommt jetzt diese Rücktrittsankündigung des Premierministers an, eben bei den Menschen, die ja auch jetzt schon länger protestieren und das auch weiter tun wollen?
Es gibt ganz aktuell gerade große Proteste, weil die Leute sagen, nein, das reicht uns nicht, dass Joseph Muscat Mitte Januar zurücktritt. Er muss das sofort tun. Deswegen sind auch heute wieder tausende Menschen auf den Straßen. Und gerade vor wenigen Minuten haben mich hier Videos erreicht, dass mittlerweile Parlamentarier untereinander sich vor dem Parlament in Valletta prügeln. Also die Situation auf Malta spitzt sich immer weiter zu.
Der Druck auf den Ministerpräsidenten von Malta steigt. 2 Jahre nach dem Mord an der Journalistin Daphne Galizia hat er seinen Rücktritt angekündigt. Ich habe darüber gesprochen mit Tim Röhn, der ist Autor der Doku Tod auf Malta. Und die könnt ihr morgen Abend sehen um 23.10 Uhr um 10 nach 11 auf Arte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Katzen gehören an die Leine, zumindest wenn es nach 2 niederländischen Umweltrechtlern geht. In der Fachzeitschrift Journal of Environmental Law haben die beiden ein Gutachten veröffentlicht, in dem sie eben sagen, nirgendwo in der EU dürften Katzen ohne Leine und unbeaufsichtigt vor die Tür. Denn die Katzen seien eine Bedrohung für die Artenvielfalt. Soweit das Statement. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat sich diese Diskussion um Hauskatzen und den Artenschutz noch mal genauer angeguckt. Ilka, wie argumentieren denn jetzt diese Forscher?
Ja, laut den Forschern bedrohen Hauskatzen den Bestand von weltweit 367 Arten. Sie sagen, das EU-Recht stelle die einheimischen Tier- und Pflanzenarten unter besonderen Schutz. Katzen gehörten aber eben nicht dazu und deshalb sollen sie nicht mehr einfach frei herumstreunern. So argumentiert Ari Trobust, einer der Umweltrechtler.
Sie fangen und töten sehr viele Tiere.
Sie fangen und töten sehr viele Tiere und verbreiten Krankheiten. Und sie vernichten einheimische Arten wie Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien, Amphibien. Das ist breit gefächert.
Säugetiere, Reptilien, Amphibien, das ist sehr breit.
Er und sein Kollege schätzen, dass die etwa 2,5 Millionen Hauskatzen in den Niederlanden jedes Jahr ungefähr 140 Millionen Tiere töten. Außerdem sagen sie, Katzen seien an der Auslöschung von bisher 40 Vogel- und 21 Säugetierarten beteiligt gewesen.
Gibt es denn da auch Zahlen für Deutschland? Also wie viele Katzen gibt es und wie viele Tiere fressen die?
Ja, da gibt es verschiedene Schätzungen. Das variiert alles so ein bisschen. Katzen müssen nicht gemeldet werden. Daher variiert da die Zahl so zwischen 8 Millionen und 15 Millionen. Das ist eine Zahl aus dem Spiegel von heute. Die Futtermittelindustrie, die schätzt die Zahl der Katzen aufgrund des verkauften Katzenfutters eben auf etwa 13 Millionen. Darunter, da sind dann eben Katzen, die nur im Haus leben. Und dann sogenannte Freiläufer, also das sind Katzen, die dann rausgehen, zum Beispiel nachts. Und eben verwilderte Hauskatzen, also Streunerkatzen. Es gibt Schätzungen, wie viele Vögel die fressen. Da kursiert die Zahl 200 Millionen jährlich. Die hält Lars Lachmann, Vogelexperte vom NABU, aber nicht für realistisch.
Diese 200 Millionen sind extrem unwahrscheinlich, denn es gibt in Deutschland überhaupt nach der Brutzeit inklusive Jungvögel nur etwa 500 Millionen Vögel. Da müssten jedes Jahr die Hälfte davon von Katzen gefressen werden.
Der NABU schätzt eher, dass es so 20 bis 100 Millionen Vögel sein könnten, die von Katzen jährlich gefressen werden.
Ich fasse das nochmal zusammen. Also man kann nicht genau sagen, wie viele Katzen es gibt und wie viele Tiere die fressen. Wie kommen dann die niederländischen Juristen dazu, eben trotzdem zu sagen, die Katzen rotten Tierarten aus und deshalb gehören die Katzen an die Leine?
Ja, es gibt da so 2 Punkte. Einmal ist es das Artenschutzrecht und dann sind es eben Zahlen. Also es gibt nämlich wahre Fälle, bei denen Katzen an der Ausrottung von Tierarten beteiligt waren. Ein Fall, der ist da recht bekannt, der kommt aus Neuseeland. Da geht es um den Stephen-Schlüpfer. Das ist ein Vogel, der auf Stephen Island vorkam. Das ist eine ganz winzige Insel an der Nordspitze von der Südinsel von Neuseeland, also zwischen den 2 Inseln quasi. Da ist ein Leuchtturmwärter mit seiner Katze auf diese Insel gekommen. Der hat den Vogel neu entdeckt, also überhaupt die Art, hat den untersuchen lassen. Und in der Zwischenzeit hat die Katze den Vogel leider ausgerottet. Und viele dieser Fälle, wo Katzen eben an der Ausrottung von Vögeln beteiligt sind, passieren auf Inseln, sagt Lars Lachmann.
Was genau steht denn im Artenschutzrecht? Also worauf beziehen sich die niederländischen Umweltrechtler da?
Es geht da um die Auslegung des europäischen Artenschutzrechts, das besagt, jede absichtlich in Kauf genommene potenzielle Tötung eines geschützten Tieres ist verboten. Und um dieses Recht durchzusetzen, sagen sie, müssen eben Katzen vom Töten von zum Beispiel Vögeln abgehalten werden. Lars Nachmann vom NABU ist aber der Ansicht, dass das so in Deutschland gar nicht umsetzbar und auch überhaupt nicht nötig ist. Er würde den Fokus da eher auf die ungefähr 1 bis 2 Millionen Streunerkatzen setzen.
Diese Katzenpopulationen kann man sehr leicht beseitigen. Das muss man auch nicht unbedingt machen, indem man die Katzen fängt und umbringt, sondern man kann die fangen und alle kastrieren lassen. Gleichzeitig müssten aber auch alle freigehenden Hauskatzen unbedingt kastriert sein. Und damit man das umsetzen kann, müssen die auch registriert sein.
Nach seiner Vorstellung würden dann so weniger Katzen frei rumlaufen und sich ausschließlich von Vögeln und anderen Kleintieren ernähren. Claudia Wegwort ist die Vogelexpertin vom BUND, also von der zweiten großen deutschen Tierschutzorganisation. Sie ist der Ansicht, mehr Katzen sollten als reine Hauskatzen leben und sie findet auch,
man sollte Katzen chippen, genau wie Hunde, sodass man die dem Besitzer eben auch zuordnen kann, dass man sagen kann, okay, ich kann nicht einfach meine Katze irgendwo aussetzen, wenn es mir nicht mehr passt.
Insgesamt sind sich da beide einig, dass die Katzen natürlich ein Problem für heimische Tierarten, vor allem für Vögel darstellen, dass man eben nicht kleinreden darf. Die vorgeschlagene Leinenpflicht, die sehen sie da aber eher nicht kommen.
Zwei niederländische Umweltrechtler fordern, dass Katzen, die draußen frei rumlaufen dürfen, angeleint werden sollten. Was dahinter steckt, das hat euch Ilka Knigge aus dem Nova-Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich glaube, wir sollten etwas runterkochen und wir sollten einfach zur Kenntnis nehmen, die Partei hat eine neue Führung gewählt. Das ist der Punkt. Und natürlich wird sie auch ihre Akzente setzen bei der Frage, wie geht es weiter mit der Großen Koalition. Aber darüber werden wir in ein paar Tagen diskutieren auf dem Parteitag.
Also locker bleiben. Es ist, was es ist. Nicht mehr, auch nicht weniger, sagt die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer. Am Wochenende haben sich ja beim SPD-Mitgliederentscheid knapp 53% für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ausgesprochen. Sie sollen den SPD-Vorsitz übernehmen. Das Ganze muss noch offiziell abgesegnet werden am Freitag auf dem SPD-Parteitag. Das gilt aber eben als sehr wahrscheinlich. Und schon wird ja rumspekuliert. Ne? Wie geht's jetzt weiter mit der Großen Koalition? Bricht die vielleicht auseinander? Soll es Nachverhandlungen geben? Wir sprechen darüber mit Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, nochmal kurz zurück zu Malu Dreyer. Würdest du zustimmen? Also war das jetzt nur eine Wahl zum Vorsitz oder war es doch mehr?
Natürlich war das viel mehr. Und diese Äußerung von Malu Dreyer zeigt, wie nervös die Parteispitze, die ganze SPD jetzt mittlerweile ist, nach dieser doch überraschenden Entscheidung. Man hat Angst, dass die Koalition zerbricht und einiges deutet darauf hin, dass das auch passieren könnte. Und natürlich die Regierenden hier in Berlin, die vielen SPD-Minister und auch die Mandatsträger, die Bundestagsabgeordneten, die haben ja nie einen Hehl draus gemacht, dass sie weitermachen wollen und dass sie viele Erfolge auch sehen, die diese Koalition mit den Duftmarken der Sozialdemokraten auf den Weg bringen konnte. Also ganz klar, es ging mehr als nur um den Parteivorsitz. Es ging zugespitzt wirklich um die Frage, bleiben wir in der Großen Koalition oder steigen wir aus?
Und kann man das denn überhaupt schon ansehen? Also ich meine, sowohl Esken als auch Borjans haben da ja im Vorfeld schon mal ein bisschen die Luft rausgenommen. Also sie sagen jetzt nicht, wir wollen irgendwie sofort raus aus der GroKo. Trotzdem wird das ja jetzt so als Szenario skizziert.
Ja, genau. Und ich würde das gerne mal in Erinnerung rufen, was die beiden gesagt haben während der Kandidatenkür. Da gab es ja durchaus auch Unterschiede in der Art des Tones zwischen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Teilweise ist da auch eben drin, was sie heute sagen.
Die GroKo hat keine Zukunft. Na, ich bin der Meinung, dass wir aus der Großen Koalition aussteigen sollten.
Wir haben eindeutig gesagt, es geht um Inhalte, dass wir beim Klima noch ein Stück mehr machen müssen, dass es massive Investitionen geben muss und dass wir da klare Positionen an die Adresse des Koalitionspartners definieren müssen.
Wir werden ins Gespräch kommen, wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen wir kommen.
Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher.
Also wir werden ins Gespräch kommen, die Kanzlerin muss damit umgehen. Das ist dann aber auch schon wieder eine klare Drohung. Wenn Merkel damit nicht klarkommt, dass wir nun neue Forderungen stellen, dann war es das mit der Großen Koalition. Also der Tenor ist eigentlich schon klar, die beiden wollen was haben, da muss irgendwas kommen bei der Klimapolitik. Mehr Geld locker machen ist denen ganz wichtig oder eben auch der höhere Mindestlohn anheben auf 12 Euro. Wenn Sie da nichts bekommen, ich glaube, dann sieht es schlecht aus. Also dann werden Sie empfehlen, da muss ja der Parteitag drüber entscheiden, wie es weitergeht mit der Großen Koalition am Samstag, dann werden Sie empfehlen, lass uns lieber aufhören.
Lass uns noch mal gucken auf diese Revisionsklausel im Koalitionsvertrag. Also, dass nach der Hälfte der Zeit geguckt werden soll, wie läuft es denn jetzt eigentlich mit dieser Koalition? Kann das dann tatsächlich dazu genutzt werden, um eben Nachverhandlungen am Koalitionsvertrag zu rechtfertigen, die durchzubringen?
Das habe ich mich heute auch noch mal gefragt. Und wenn ich mir diese sogenannte Revisionsklausel anschaue, dann würde ich das durchaus so sehen wollen. Also da steht am Ende des Koalitionsvertrages in wenigen Sätzen unter dem Punkt 6 Evaluierung. Zur Mitte der Legislaturperiode wird eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrages erfolgen, inwieweit dessen Bestimmungen umgesetzt wurden oder aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen.
So, okay, und die aktuelle Entwicklung wäre jetzt der neue Parteivorsitz.
Nicht nur das.
Ja.
Da können wir uns vielleicht mal Kevin Kühnert anhören, den GroKo-Skeptiker.
Fridays for Future war einfach im Frühjahr 2018 nicht auf der Straße und hat die gesellschaftliche Diskussion nicht in dem Maße bestimmt. Angela Merkel war die Vorsitzende unseres Koalitionspartners, ist sie jetzt nicht mehr. Das verändert, finde ich, schon die Debattenlage.
Also da sagt er ganz klar, wir haben jetzt eine neue Geschäftsgrundlage, neue Köpfe. Es gibt Zoff bei der Union und das führt eben auch dazu, dass wir inhaltlich Neues auf den Weg bringen können und müssen.
Mit wem müssten die beiden denn jetzt überhaupt verhandeln, um zu klären, ob es eben sowas geben kann wie Nachverhandlungen oder eben einen Ausstieg aus der GroKo?
Da wird es jetzt einen Koalitionsausschuss geben nach dem Parteitag der SPD. Das ist relativ sicher. Da wird man sich relativ schnell zusammensetzen, je nachdem, was der SPD-Parteitag da beschließen wird. Der wird mit Sicherheit nicht beschließen, wir gehen sofort raus. Davon ist man runter, das hast du eingangs ja auch richtig erwähnt. Also da wird man höchstens einen Diskussionsprozess, einen Verhandlungsprozess anstoßen wollen. Und dann ist eben die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf Unionsseite gefragt und die Kanzlerin Angela Merkel. Von der haben wir heute nicht viel gehört. Die war mit den Bauern beschäftigt, hat auch ein kurzes Statement gegeben, aber nicht zur SPD gesagt. Aber ich fand ganz interessant, sie hat Steffen Seibert, ihren Regierungssprecher, ihren Sprecher, Folgendes erklären lassen.
Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an. Aber wenn Einigkeit innerhalb der Koalition über etwas hergestellt werden kann, dann können auch neue Vorhaben in Angriff genommen werden.
Also das zeigt für mich, da versucht man auch so ein bisschen von den Bäumen runterzukommen. Striktes Nein zu Nachverhandlungen. Ja, okay, man wird nicht einen ganz neuen Koalitionsvertrag schreiben, aber man denkt, glaube ich, auch bei der Union darüber nach, ob es irgendetwas gibt, eine kleine Trophäe, die man den Sozis geben kann. Und aber natürlich auch, was man im Gegenzug dann dafür auf Unionsseite bekommen könnte.
Wie und ob es weitergeht mit der GroKo unter Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Frank Kapellan hat ein paar Einschätzungen dazu für uns im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das war überhaupt nicht viel Zeit, nur 5 Wochen. Bis dahin musste alles stehen in Spanien, genauer in Madrid, und zwar für die UN-Klimakonferenz. Hat ja geklappt. Eigentlich sollte es ja ursprünglich mal in Brasilien sein. Chile hat auch nicht geklappt. Die waren dann irgendwann raus als Gastgeberland. So, heute dann die Eröffnung. 25.000 Teilnehmer werden erwartet in Madrid bis zum 13. Dezember. Und auch Deutschland ist mit dabei und die Bundesregierung sagt:
Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren? Das ist doch die Aufgabe.
Welche Ziele die Bundesregierung verfolgt auf diesem Klimagipfel, das weiß mein Kollege Oliver Neuroth, der berichtet live für uns von der UN-Klimakonferenz. Oliver, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja heute die Eröffnungsrede gehalten und sie fordert höhere Ziele für Europa. Was heißt das konkret?
Naja, wir wissen ja, Klimaschutz kostet Geld. Und von der Leyen hat zugesagt, dass die EU deutlich mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel zahlen möchte als bisher. Nämlich rund 1 Billion Euro. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Woher das Geld aber genau kommt, das verrät von der Leyen bisher nicht. Ihr geht es vor allem darum, dass der Ausstoß von Treibhausgasen stärker sinkt in Europa als bisher geplant. Bis 2030 nämlich nicht mehr nur um 40, sondern um 50 oder sogar 55%.
Man weiß ja eigentlich jetzt schon, dass die Länder das gar nicht schaffen werden mit den bisherigen Zusagen, also diesen Temperaturanstieg eben auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Was heißt das denn jetzt, wenn wir auf Deutschland nochmal gucken? Das heißt, Deutschland wird auch nachbessern müssen?
Ja, definitiv. Deutschland als das wichtigste Industrieland in der Europäischen Union muss da definitiv mitziehen. Bisher ist es ja so, du sagst es, dass das Klimapaket der Bundesregierung nicht mal die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen von 2015 erfüllt. Das heißt, sobald die Schritte der EU-Kommission konkreter werden, das könnte im Frühjahr soweit sein, von der Leyen sprach da von einem neuen EU-Umweltgesetz, das im März präsentiert werden soll. Spätestens dann müsste auch das deutsche Klimapaket verschärft werden.
Wie tritt Deutschland denn jetzt bei dieser Klimakonferenz auf? Also nicht nur, wie präsentieren Sie sich da, sondern ja, mit welchen Angeboten, mit welchen Forderungen geht man da rein?
Also bisher sind die Deutschen noch gar nicht so richtig angekommen, denn Umweltministerin Schulze und ihr Stab, die reisen erst in ein paar Tagen hier nach Madrid. Aber was man schon sagen kann, die anderen Staaten, die halten schon viel von dem, was Deutschland in Sachen Klimaschutz macht. Denn Deutschland ist bisher das einzige Land, das ein Klimapaket verabschiedet hat, also konkrete Gesetze zu dem Thema durchs Parlament gebracht hat. Und diese Pionierrolle, die finden andere Staaten ganz bemerkenswert. Allerdings gibt es auch hier einige Aktivisten auf der Konferenz, einige Umweltschützer, die sagen, Moment, wir haben uns das deutsche Klimapaket schon mal genauer angeschaut. Das reicht bei weitem nicht aus, um wirksamen Klimaschutz zu betreiben. Also nicht nur Jubel für Deutschland hier in Madrid, aber immerhin ein bisschen.
Es geht ja in Madrid auch ums Geld, also zum Beispiel um den internationalen Handel mit Klimagasen. Dafür sollen ja Regeln beschlossen werden in Madrid. Wie stellt man sich das vor oder wie könnten die aussehen?
Ja, im Kern geht es darum, die Schlupflöcher zu schließen, die es beim Klimagashandel gibt, dass nämlich Staaten ihre Einsparungen doppelt verrechnen können. Zum Beispiel das Land, das seine Klimaziele nicht erfüllt und bei einem anderen Land Zertifikate für die Luftverschmutzung einkauft, das seine Ziele übererfüllt. Und genau da gibt es das Problem, dass das eine Land, das quasi der Verkäufer ist und das andere, das der Käufer ist, da doppelt abrechnet. Also das Prinzip des Klimawandel-Einsparens dann irgendwo verfälscht. Und da will man hier in Madrid internationale Standards, genaue Regeln festlegen. Aber wie genau die aussehen könnten, das wissen wir noch nicht.
Da müssen wir also noch ein bisschen abwarten, ob es sie am Ende auch geben wird. Aber kann man denn, wenn wir nochmal auf Deutschland gucken, sagen, ob Deutschland auch solche Pläne verfolgt?
Deutschland hatte bisher nicht mitgemacht bei dem Klimagashandel, will das aber künftig tun, hat da entsprechende Absichten. Denn Deutschland verfehlt ja nun mal die internationalen Klimaschutzziele aktuell. Daher wird Deutschland künftig wohl Klimazertifikate in anderen Ländern kaufen, die mehr erneuerbare Energien haben und im Prinzip ein paar Ressourcen übrig, die sich dann Deutschland schnappen kann gegen Geld.
Oliver Neuroth, live von der Klimakonferenz in Madrid. Die dauert noch bis zum 13. Dezember und wird ganz bestimmt auch noch öfter Thema sein bei uns hier im Programm in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Guckt mal, ihr müsst theoretisch gar nichts mehr selbst machen, ne? Ihr könnt quasi alles outsourcen. Also ihr müsst nicht mehr selbst kochen, ihr müsst nicht mehr selbst einkaufen, putzen. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch noch die Wäsche waschen lassen. Und zwar von einer großen Drogeriemarktkette. Ja, ja, die gibt's wirklich. Also hinbringen, die dreckige Wäsche, waschen lassen, abholen, in den Schrank legen. Geil? Oder wie? Oder was? Bis jetzt geht das nur in zwei Städten, nämlich in München und in Essen. Wahrscheinlich wird das aber ausgeweitet. Unsere Reporterin Rebecca Endler über Kosten, Energiebilanz und Nerven beim Wäschewaschen.
Eine Woche Herbstwäsche. Das sind 7 Unterhosen, 3 BHs, 7 Paar Socken, okay, eher 5 Paar, denn manchmal bin ich zu faul zum Suchen, 7 T-Shirts, 2 Hosen, 2 Pullover, ein Handtuch, ein Badetuch, ein Pyjama, Bettzeug lassen wir mal außen vor und gehen wir ebenfalls einfachheitshalber davon aus, dass ich, Existenzialistin, die ich bin, ausschließlich schwarze Baumwollsachen habe, die problemlos zusammengewaschen werden können, macht also 6 Kilo Waschladung. Erster und leichtester Punkt, die Kosten. Zu Hause kostet mich das, aufgedröselt auf eine Wäsche, Waschpulver, Strom, Wasser, Anschaffungskosten der Waschmaschine durch Waschladung und durchschnittlicher Lebenserwartung, Trommelwirbel, überraschend 2,27 Euro pro Waschgang. Zum Vergleich, Selbstwaschen im Waschsalon ohne Trocknen insgesamt 5,50 Euro pro Waschgang. Nun zu der neuen Variante, bei denen gefühlt eh schon 2 Besuchen wöchentlich im Drogeriemarkt unseres Vertrauens Wäsche abzugeben. Laut Preistabelle würde mich die ganze Ladung 64,20 Euro kosten. Da ist natürlich Trocknen und Bügeln mit drin. Kostet. Davon könnte ich 28 Mal zu Hause waschen. Aber der Preis ist vergleichbar mit der einer lokalen Reinigung. Zentraler Unterschied, die meisten Reinigungen reinigen vor Ort. Im Gegensatz zur Drogeriemarktkette. Die karrt alle Klamotten erstmal nach Hannover. Was uns zum zweiten Punkt bringt. Energieeffizienz.
Aber ich habe mir das nochmal kurz auf der Seite angeguckt. Gell? Also da steht ja wirklich gar nichts darüber, wie das gewaschen und gereinigt wird. Es steht nur drauf, ist der nachhaltig? Und Sie sagen, ja, weiß ich nicht.
Indra Enterlein ist Referentin für nachhaltigen Konsum und leitet das Team Ressourcenschutz beim Naturschutzbund. Für uns guckte sich das Wäscheangebot der Drogerie mal an.
Die Versandkartons bestehen aus recycelbaren Rohstoffen. Aber das sind alle Kartons. Also das ist same, same. Jetzt frage ich mich denn, wie läuft denn das? Ich habe einen Karton und tue die Wäsche rein und schicke die dahin und dann kommt der Karton wieder zurück?
Ja, entweder das oder man gibt den Wäschesack im Drogeriemarkt ab. Und von dort aus wird dann das Paket nach Hannover zum Waschen geschickt. Laut Webseite mit DHL Go Green und deswegen nachhaltiger Versand.
Also Go Green ist eine Kompensation. Und ich denke nicht, dass DHL in dem Sinne selber Bäume pflanzt, sondern Kompensation läuft ja immer meistens darüber, dass die in Kooperation mit einer anderen Organisation, die das denn machen, kompensieren.
Heißt, die Distanz, die das Paket zurücklegt, wird errechnet, mit dem Gewicht verrechnet und dann kommt ein Treibhauswert heraus, der dann auf eine andere Art und Weise wieder gut gemacht werden muss.
Und dann ist es tatsächlich so, alles, was durch die Republik gekarrt wird, das erzeugt CO2-Emissionen. Und auch wenn diese ausgeglichen werden, ist es immer am besten, diese CO2-Emissionen erst überhaupt nicht zu produzieren.
Aber bevor wir jetzt sagen, das ist totaler Quatsch, müsste man erstmal genau abklären, wie und womit da im Waschzentrum in Hannover gewaschen wird. Umweltfreundliches Waschmittel ohne Zusatzmittel und Weichspüler bei idealer Dosierung und idealer Temperatur für den Härtegrad des Wassers und den Verschmutzungsgrad der Wäsche, bei idealer Auslastung der Maschinen, bei größtmöglicher Energieeffizienz der Geräte, dann ließe sich einiges wieder herausholen, was beim Waschen zu Hause oft falsch gemacht wird.
Das ist tatsächlich ein Problem, wenn Verbraucher zu Hause Wäsche waschen.
Eine andere zentrale Stellschraube in Sachen Energieeffizienz ist, trockne ich mit Wäscheständer oder in einem Trockner.
Und der Trockner hat natürlich im Vergleich zum Wäscheständer einen sehr großen Energieverbrauch.
Und genau weil wir so viel falsch machen könnten, was eine professionelle Wäscherei potenziell richtig machen könnte, lässt sich zumindest heute noch nicht zweifelsfrei ausrechnen, was ökologisch besser ist, sagt Indra Enterlein.
Ja, das ist eine kompliziertere Angelegenheit mit dem Ausrechnen. Dafür nimmt man so ein Hilfsmittel, das nennt sich Ökobilanzen.
Da wird dann nicht nur das Waschen angeschaut, sondern die Produktion und Langlebigkeit der Geräte, der Logistikweg, das Waschmittel und.
Und wie wirkt sich alles aufeinander aus?
Und das müsste man dann für diesen Drogeriemarkt-Wäscheservice machen und dann den Wert vergleichen mit dem Durchschnittswert der Ökobilanz von Privathaushalten.
Aber im Endeffekt ist es so, dass es da auch Überraschungen gibt mit den Ökobilanzen. Und jetzt aus dem Bauch raus könnte ich es nicht sagen.
Bis es soweit ist, kann es aber noch dauern. Aber allein die Behauptung, nachhaltig zu sein, die reicht nicht, sagt Indra Enterlein. Wir als VerbraucherInnen müssen auch zweifelsfrei nachvollziehen und kontrollieren können, ob das stimmt. Die Webseite liefert da wenig Informationen. Alternativ kann man seine Sachen aber auch in eine Reinigung abgeben, die mit dem Umweltzertifikat Blauer Engel ausgezeichnet ist. Oder man nimmt sich die Zeit, selbst richtig waschen zu lernen. Billiger ist es ohnehin.
Ja, oder ihr bringt eure dreckige Wäsche einfach hier bei uns vorbei, bei Deutschlandfunk Nova. Wir haben einen großen, großen eigenen Waschsalon und wir waschen einfach eure Wäsche mit. Ilka, du lachst, ne? Das wissen die meisten nicht, dass wir das hier haben.
Ja, wo soll denn der sein?
In der Redaktion. Ilka und ich machen das so nebenbei. Immer wenn hier Musik läuft, schmeißen wir die nächste Maschine Wäsche an von euch. Also, ein Drogeriemarkt will Wäsche waschen anbieten. Wie das so aussieht mit der Ökobilanz und mit der Nachhaltigkeit, unsere Reporterin Rebecca Entler hat sich's angesehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.